Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Kann Bundeskanzlerin Angela Merkel heute Abend Polen und Ungarn doch noch zur Zustimmung auf das 1,8 Billionen schwere EU-Budget inklusive Corona-Hilfsfonds bewegen? Die beiden Länder haben ihr Veto angekündigt. Sie stören sich am Rechtsstaatsprinzip, das mit dem neuen Budget verankert werden soll. Vereinfacht gesagt, Auszahlung der Fördergelder nur gegen Rechtsstaatlichkeit. Das wollen Polen und Ungarn nicht. Schließlich sei die EU allerdings eine Wertegemeinschaft, so wird es immer wieder von Europapolitikern betont. Doch in den Anfängen war das gar nicht so. Es ging um Wirtschaft. Rechtsstaatlichkeit spielte keine große Rolle. Peter Kapern blickt zurück.
Am Ende hatten sie einfach den Bogen überspannt, die ungarische und die polnische Regierung. Jahrelang hatten sie finanziert und taktiert, sind mal einen Schritt zurückgewichen, um an anderer Stelle gleich wieder vorzupreschen. So lange, bis eine Mehrheit der Europaabgeordneten und der Mitgliedstaaten die Nase einfach gestrichen voll hatte. Davon, wie in Polen und Ungarn die Demokratie und der Rechtsstaat demontiert wurden und die Hüterin der EU-Verträge, die EU-Kommission, einfach kein Mittel dagegen fand. Katharina Barley, die Vizepräsidentin des Europaparlaments.
In Ungarn läuft das ja schon seit 10 Jahren, in Polen seit 5 Jahren. Und insbesondere die Kommission hat zu wenig getan. Man hat da mehr oder weniger tatenlos zugeschaut.
Als die europäischen Verträge unterzeichnet wurden, da war keine Rede davon, dass der Staatenbund eine Werteunion sein sollte. Ganz offen wurde beispielsweise erörtert, das vom Faschisten Franco regierte Spanien aufzunehmen, aus wirtschaftlichen Gründen. Erst langsam, vor allem gestützt auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, entwickelte sich die Union zu einem Bündnis, das sich auf jene gemeinsamen Werte beruft, die heute in Artikel 2 des EU-Vertrags aufgelistet sind. Demokratie, Meinungsfreiheit, Minderheitenschutz und eben auch die Rechtsstaatlichkeit, die vor allem durch eine von der Politik unabhängige Justiz definiert ist. Als 2004 die große Erweiterung nach Osten und Süden kam, mussten alle Neumitglieder diesen Wertekanon akzeptieren und in ihr nationales Recht einbauen. Eines aber hatte niemand in der EU auf dem Radar, nämlich dass ein Mitgliedstaat Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nach seinem Beitritt wieder demontieren könnte. Ungarn begann damit 2010, als Viktor Orban zum zweiten Mal Ministerpräsident wurde, Polen etwas später, als die PiS-Regierung an die Macht kam. Es folgten Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz, auf die Unabhängigkeit der Medien, auf die Unabhängigkeit der Wissenschaft, auf die Arbeit von NGOs. Die Kommission zog immer wieder vor den Europäischen Gerichtshof, bekam Recht. Meistens ruderten die Verurteilten zurück, manchmal ignorierten sie die Urteile aus Luxemburg einfach. Daran änderten auch die Artikel 7-Verfahren nichts, die 2017 und 2018 gegen die beiden Länder gestartet wurden. Sie können theoretisch zum Entzug des Stimmrechts führen, was einem politischen Rauswurf aus der EU gleichkäme. Aber eben nur theoretisch. Einstimmigkeit ist dafür nämlich notwendig. Und Polen und Ungarn gaben sich bei der Demontage des Rechtsstaats einfach gegenseitig Rückendeckung. Als 2018 dann Haushaltskommissar Günther Oettinger den ersten Entwurf für den jetzt blockierten 7-Jahres-Haushalt vorlegte, da präsentierte die Kommission gleichzeitig die Idee für einen Rechtsstaatsmechanismus. Geld aus dem Brüsseler Haushalt soll nur noch fließen, so Günther Oettinger damals, wenn das Empfängerland über einen funktionierenden Rechtsstaat verfügt.
Wenn Korruption im Spiel war, Betrug, Untreue im Spiel sein sollte, wenn also Mittel des europäischen Haushalts rückzufordern wären, müssen wir auf die Unbestechlichkeit und Unabhängigkeit der dritten Gewalt bauen können.
Das klang gut, reichte aber vielen EU-Politikern nicht aus. Sie suchten nach einem Mittel, mit dem sich auch wirksam verhindern lässt, dass die Regierung eines Mitgliedstaats die Medien gängelt, Minderheitenrechte aushöhlt oder versucht, Theater und Universitäten an die politische Leine zu legen. Eine Idee, die Günther Oettinger zurückwies, weil er fürchtete, dass der EU ein so weit gefasster Rechtsstaatsmechanismus vor dem Europäischen Gerichtshof um die Ohren fliegen könnte.
Es gab Stimmen, die sagten, alle europäischen Werte sollten eine Grundvoraussetzung für Mittelbewilligung sein. Wir beschränken uns auf die Rechtsstaatlichkeit, weil das alles andere vertragsrechtlich vermutlich die europäischen Regeln übersteigen würde.
Endgültig beigelegt wurde der Streit um die Spannweite des Rechtsstaatsmechanismus erst vor wenigen Wochen bei den Verhandlungen zwischen Rat, Kommission und Parlament. Vor allem die Europaabgeordneten verlangten eine Weiterauslegung, mussten am Ende aber klein beigeben. Und genau deshalb lehnen sie es jetzt ab, nach dem Veto von Ungarn und Polen, den vereinbarten Kompromiss noch einmal aufzuschnüren und ihm weitere Zähne zu ziehen. Katharina Barley.
Der Mechanismus ist schon schwächer, als wir es gerne gehabt hätten. Für mich der wichtigste Knackpunkt ist, dass diese Rechtsstaatsverstöße nur geahndet werden können, wenn sie eine Auswirkung auf das EU-Budget haben. Das finde ich schon eine deutliche Aufweichung. Zum Beispiel bei Freiheit der Medien oder unabhängiger Kultur wird das schwierig sein. Aber dieser jetzt aufgeweichte Mechanismus vom Rat, aufgeweichte Mechanismus, der muss zumindest jetzt so stehen bleiben. Für das Europäische Parlament ist das sehr, sehr wichtig.
Zur Lösung des Konflikts mit Ungarn und Polen will das Europaparlament also keine weiteren Abstriche am Rechtsstaatsmechanismus mehr akzeptieren. So wie auch eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten, angeführt von Holland. Keine leichte Aufgabe also, die jetzt vor allem Angela Merkel zu lösen hat.